weiß nicht, ob es euch auch so geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber wenn man über das Thema Geldanlage spricht, dann denkt man automatisch immer an jemanden, der schon so ein bisschen gesettelt ist, der vielleicht erfolgreich im Job ist, der sein erstes Geld verdient hat und entsprechend überlegt, was er mit dem Geld machen soll. Dabei ist Geldanlage eigentlich mitnichten etwas für nur für Erwachsene, sondern auch Kinder sollten sich eigentlich mit dem Thema Geldanlage schon beschäftigen oder besser gesagt ihre Eltern für sie. Und ja, warum ist das eigentlich so? Wann sollte man damit anfangen? Wie macht man das Ganze? Darüber möchte ich heute in unserem heutigen Podcast in der Ausgabe von Kurs und Kompass reden. Mein Name ist Christoph Kurs und ich bin Moderator unseres schönen Formats und begrüße euch hier jeden ersten Donnerstag im Monat, um ja, euch das Thema Geldanlage ein bisschen näher zu bringen. Dazu lade ich mir regelmäßig jemanden ein. Diesmal ist es, ihr kennt sie schon, sie war schon öfter bei mir zu Besuch, meine liebe Kollegin Sarah Schalück. Hallo Sarah.
Hallo Christoph, schön hier zu sein.
Wir wollen heute über das Thema Geldanlage für Kinder sprechen und du bist ja in zweifacher Hinsicht prädestiniert dafür. Zum einen beschäftigst du dich schon relativ lange mit dem Thema Geldanlage und zum zweiten hast du eine kleine Tochter, das heißt also das Thema Geldanlage für Kinder betrifft dich auch persönlich, kann so man sagen. Ne?
Eindeutig.
Eindeutig. Super, ja, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage. Warum sollte man sich denn schon so früh mit dem Thema Geldanlage beschäftigen, beziehungsweise eben Geldanlage für seine Kinder auch berücksichtigen?
Hat zwei Gründe. Zum einen ist es so, dass umso früher ich mich beschäftige damit und auch anfange, umso mehr spielt mir auch einfach die Zeit in die Karten. Und zum anderen, wenn man die Möglichkeit hat, das zu tun fürs Kind, dann ist es natürlich auch fürs Kind, wenn es dann 18, 19, 20, wie alt auch immer ist, natürlich sehr angenehm und ein guter Start ins Leben, wenn da ein bisschen Unterstützung da ist und nicht direkt für ein Auto, für einen Führerschein eine Verschuldung eben stattfinden muss. Und deswegen finde ich es von beiden Aspekten einfach total wichtig, wenn es die Möglichkeit gibt, das zu tun.
Machen wir es mal ganz konkret. Wann würde ich denn tatsächlich damit anfangen? Also in dem Moment, wo das Kind geboren ist tatsächlich schon?
Umso früher, umso besser ist es definitiv. Sobald ich die Möglichkeit habe, die Frage ist ja, geht es in meiner Elternzeit oder nicht, aber sobald ich die Möglichkeit habe, ist es super, auch schon mit kleinen Beiträgen zu starten. Ich habe dir ein paar Zahlen mitgebracht, Christoph. Und zwar, wenn ich mit 100 Euro zur Geburt des Kindes starte und das 18 Jahre durchziehe und ich gehe von einer Aktienmarktrendite, von einer üblichen aus, dann habe ich zum 18. Geburtstag des Kindes 45.000 Euro gespart, indem ich 100 Euro jeden Monat gespart habe. Eine nette Summe. Wenn ich mit 10 Jahren des Kindes anfange, muss ich, um den gleichen Betrag zu erhalten, jenen Monat 330 Euro sparen.
Also mehr als das Dreifache tatsächlich an der Stelle.
Genau, das heißt, mit 100 Euro habe ich 21.600 Euro selbst gespart, um das zu erreichen. Und um das gleiche Ziel zu haben, muss ich 10.100 Euro mehr einsparen, wenn ich 10 Jahre später anfange. Und das zeigt einfach eindrücklich, wie wichtig dieser Zinseszins ist. Das heißt, umso früher ich anfangen kann, umso besser ist das.
Das ist dieses berühmte Geld arbeitet für einen, ne?
Genau. So ist es. Und ich kann auch, wenn ich sage, ich bin in Elternzeit und es ist noch nicht so viel Geld da, ja auch schon mal anfangen und mit der Zeit immer mal aufstocken. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, starten immer gut.
Du sagtest jetzt gerade schon das Wort Aktien. Wenn wir jetzt also über eine Anlageform nachdenken, würdest du auch sagen, ist Aktien ein gutes Investmentvehikel?
Ja, ich finde den Aktienbereich dort einfach spannend, weil ich ja in der Regel Zeit habe. Normalerweise spare ich es ja für, sagen wir mal, Vollendung 18. Lebensjahr oder Aufwärts, zum Beispiel Studium, Ausbildungsbeginn, erste eigene Wohnung. Und da spielt mir die Zeit einfach sehr stark in die Karten. Und da ist der Aktienmarkt einfach spannend, wenn ich Zeit habe. Man sagt ja immer Aktienmarkt 5 Jahre oder länger, die habe ich dann ja. Wenn ich nur auf dem Sparbuch anlege, dann frisst die Inflation es auch einfach auf. Als Beispiel, wenn du 10.000 Euro anlegst, dann ist es nach 10 Jahren, stehen da zwar noch 10.000 Euro, aber wenn man nur von 2% Inflation ausgeht, und wir hatten ja die letzten Jahre durchaus mehr, ist es nur noch ein Wert von 6.676 Euro, sind heute viele Zahlen. So, wir merken es ja, wenn wir einkaufen gehen, Eis essen, ne, dass Geld einfach weniger wert ist. Und deswegen ist der Aktienmarkt so spannend, weil ich da wirklich ein Vermögenswachstum habe.
Das heißt, ich verdiene nicht nur weniger Rendite, sondern ich habe sogar real gesehen Verlust dabei, weil ich halt mir aufgrund der Inflation weniger für das Geld, was dann da tatsächlich liegt, kaufen kann.
Genau. Richtig? Wie viel hast du damals für einen Führerschein bezahlt?
Das wird noch auf jeden Fall unter 2000 D-Mark gewesen sein seinerzeit. Du siehst, wie alt ich schon bin.
Bei mir waren es unter 2000 Euro. Ich glaube, jetzt kommt man nicht mehr unter 3,5 oder was ich da gehört habe von Bekannten.
Ja, sogar noch größere Summen tatsächlich. Ne? Also ich habe auch schon von Leuten, die grundsätzlich, glaube ich, in der Lage sind, auch in der vernünftigen Zeit einen Führerschein zu machen, gehört, dass die auch schon mal 5.000 Euro oder um den Dreh herumlagen.
Also, und nicht dreimal durchgefallen.
Und sind nicht dreimal durchgefallen, genau. Nein, ich frage nur deshalb einfach nach, beim Thema Aktien denken natürlich auch viele relativ schnell an das Risiko, das so ein Investment am Kapitalmarkt mit sich bringt und sagen vielleicht gerade, wenn es jetzt für einen selber ist und das Geld ist weg, ist immer ärgerlich. Wenn du es jetzt für dein Kind machst, dann hast du vielleicht noch eher ein stärkeres Sicherheitsbedürfnis bei dem Ganzen. Insofern könnte ich jetzt erstmal grundsätzlich das nachvollziehen, wenn jemand sagt, nee, Aktien, das ist mir zu riskant an der Stelle. Was würdest du dem sagen?
In Anführungsstrichen, genau das Risiko, also Risiko in Anführungsstrichen, möchte man genau in dem Moment auch haben. Grundvoraussetzung ist natürlich, ich streue breit. Das heißt, ich habe nicht nur eine einzelne Aktie, sondern ich habe mein Geld verteilt über ganz viele verschiedene Aktien. So, dann möchte ich die Schwankungen haben, weil umso stärker dann die Schwankung ist, umso schöner gibt es einen Durchschnittskosteneffekt, was sich dann auf die Rendite auswirkt, auf diese übliche Aktienmarktrendite.
Kannst du das nochmal erklären? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Das heißt, wenn eine Aktie, ich spare immer 100 Euro, eine Aktie fällt, kaufe ich mehr Stücke davon, weil sie ja günstiger geworden ist, die Aktie steigt, kaufe ich weniger Stücke, weil ich ja wieder für 100 Euro kaufe, weil sie teurer geworden ist. Und das gibt im Durchschnitt aber einen sehr, sehr guten Preis dementsprechend. Das heißt, wenn ich monatlich spare, möchte ich Schwankungen haben. Und genau deswegen ist der Aktienmarkt so spannend.
Ah, okay. Das heißt also, dadurch, dass ich, wenn die Aktienmärkte runtergehen, mehr Geld investiere, kaufe ich immer dann besonders viel ein, wenn es halt eben günstig ist und besonders wenig, wenn es teuer ist. Das meinst du dann?
Ja, du sparst nicht mehr Geld. Du sparst immer den gleichen Betrag, aber du kaufst mehr Anteile, weil es günstiger ist.
Okay, du bekommst mehr dafür, genau. Ja, genau. Alles klar. Wo wir jetzt bei dem Betrag schon waren, du sagtest 100 Euro gerade, wäre das so ein typischer Betrag, den man auch jetzt investieren könnte, wenn man für ein Kind sparen möchte?
Kannst so viel nehmen, wie du willst, sag ich mal. Es kommt darauf an, wie viel du hast. Du musst einen Betrag nehmen, den du im besten Fall langfristig durchhalten kannst und den du vor allem, wenn er einmal drin ist im Depot, nicht wieder herausnehmen musst. Beste ist ein durchhaltbarer Betrag.
Was sind da so die typischen Fehler, die Eltern machen, wenn sie für ihr Kind Geld anlegen wollen?
Es gibt einen klassischen ETF, der gerne genommen wird und durchgängig bespart wird. Die Frage ist, also das Wichtigste ist einfach die Diversifikation. Und wenn ich die nicht habe, ist das immer schon mal ungünstig. Das heißt, wenn ich nur einen einzigen Titel drin habe, ist halt die Frage, wie breit ist der am Ende gestreut. Mhm. Und wie eben schon erwähnt, ist das Durchhalten eben super wichtig. Das heißt, bei gestärksten Fehlern ist, herausgehen in schlechten Phasen, verkaufen ist immer ungünstig. Und hin und her macht Taschen leer. Das heißt, immer wieder hin und her traden. Gerade wenn ich diesen langfristigen Anlagehorizont habe, ist halt auch ungünstig. Also das Beste ist, einmal eine vernünftige Anlagestruktur schaffen und dann einfach durchziehen.
Wenn du Anlagestruktur sagst, meinst du dann auch bei einem Anlageprodukt bleiben oder kann ich auch je nach Bedarf das auch mal wechseln?
Also wenn du einmal eine vernünftige Aufteilung hast und eine vernünftige Streuung hast, dann ist...
Also zwischen Aktien und Renten beispielsweise.
Ja, oder auch in Aktien. Du kannst ja sagen, ich kaufe nur DAX-Titel, das wäre keine Streuung. Das wäre ziemlich ungünstig, weil Deutschland hat gerade mal eine Marktkapitalisierung weltweit gesehen von 2,5%. So. Das wäre keine Streuung.
Ja.
So, das heißt, wenn du dann aber sagst, ich habe eine vernünftige Aufteilung zwischen Europa, zwischen Amerika, zwischen Emerging Markets, also auch Asien dabei und Co., dann ist es auch einfach gut, einfach mal durchzuhalten. Natürlich kann es immer mal Phasen geben, wo es sein kann, dass man leichte Adjustierungen vornehmen sollte, aber eben nicht alles umschmeißen und neu aufsetzen, sondern punktuell dann anpassen.
Wie finde ich denn dieses eine Produkt, von dem ich sage, das ist eine gute Idee, da langfristig dran zu bleiben und das zu besparen?
Entweder ich habe selbst natürlich Spaß daran, mich damit zu beschäftigen. Da muss ich eben die Fachmagazine etc. lesen oder auch auf unserer Homepage gibt es zum Beispiel die APO-Strategie, die einen ganz guten Anhaltspunkt gibt. Ne, was ist interessant, auch gerade am Markt los und ne, was ist die, ja, also welche Bereiche sind interessant? Oder wenn ich nicht so viel Zeit oder Lust habe oder nicht die Kenntnisse dazu habe, dann kann ich mich natürlich auch beraten lassen, entweder durch Freunde oder auch durch einen Berater, dem ich vertraue.
Vielleicht mal eine ganz praktische Frage. Wenn ich jetzt also tatsächlich ein Depot anlege, um dort reinzusparen, würde ich das auf den Namen des Kindes bereits anlegen? Geht das überhaupt? Lege ich das auf meinen Namen an?
Geschmackssache, sag ich mal. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Wir haben bei Sophies zum Beispiel auf ihren Namen angelegt, einfach weil das Geld, das jetzt schon zu ihr geht, jetzt schon als Schenkung auch hinübergeht und der ganze Zinseszinseffekt schon auf ihren Namen läuft. und sie ja auch einen eigenen Freistellungsauftrag hat. So. Also damit kann man Steuern bis zu 1.000 Euro auch einfach freistellen.
Okay, das ist also eher eine steuerliche Frage.
Genau. Und ja, nicht nur. Mhm. Weil du kannst, sobald das Kind 18 ist, hast du keine Hand mehr über das Geld. Das heißt, wenn das Kind mit 17,5 plötzlich auf die schiefe Bahn gerät, dann hast du noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe eine Hand über das Depot, ich hol's zurück, in so einem schlimmsten Fall. Aber sobald das Kind 18 ist, hast du keine Chance mehr, wenn es keine Vollmacht oder was einricht, dann ist das Geld beim Kind. Dann hast du keine Kontrolle mehr. Wenn du das Geld auf deinen eigenen Namen anlegst, kannst du es natürlich anders verwalten, hast es anders im Blick, hast auch über das 18. Lebensjahr hinaus noch Möglichkeiten, auch deine Hand drauf zu halten. Das ist halt eine Geschmackssache.
Also Trade-off zwischen Sicherheit für mich, dass ich die Hand drauf habe, und gegebenenfalls Steuereffekt, wenn du das Depot direkt auf den Namen des Kindes anlegst.
Bei uns war auch mit ein Grund, warum wir es auf den Namen von Sophie gemacht haben, also von unserem Kind gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, es ist halt einfach schön, wenn sie dann ab einem gewissen Alter auch es selbst sieht und selbst ihren Namen drauf sieht und sich dann auch nochmal anders damit beschäftigt. Das finde ich hat auch immer nochmal einen Vorteil. Aber wie gesagt, ab Vollendung des 18. Lebensjahres kann das Kind alles damit machen.
Okay, das wäre jetzt schon fast meine nächste Frage gewesen. Also wenn das Kind volljährig ist, dann ist das auch sein Geld.
Wenn es auf den Namen des Kindes angelegt wurde, genau, ja.
Und dann, ja, dann musst du es selber.
Vielleicht richtet es mir eine Vollmacht ein, aber muss es nicht.
Du erwähntest Sophie, deine Tochter, jetzt ja schon des Öfteren. Wie hast du denn, nur mal so Interesse halber gefragt, für sie angelegt?
Ich habe 100% Aktien.
100% Aktien, wow.
Ich möchte diese Schwankungen halt haben. Ne? Wir haben Zeit. Ne? Die Kleine soll das Geld halt eben auch erst mit 18 bekommen. Dann muss es ja bekommen, ist ja auf ihren Namen angelegt. So, und ich möchte diese Aktienmarkt-Schwankungen und Rendite dahinter einfach nutzen, weil wir die Zeit haben.
Sehr gut. Sag nochmal ganz kurz, vielleicht habe ich es da nicht so mitgekriegt. Was war jetzt so wichtig daran an den Schwankungen oder warum wolltest du diese Schwankungen haben?
Das ist genau dieses Thema. Ich investiere immer den gleichen Betrag. Und wenn die Kurse runtergehen, kaufe ich viele Anteile. Wenn die Kurse hochgehen, wenig Anteile. Und dadurch habe ich einen guten Durchschnitts-, also man nennt es Durchschnittskosteneffekt. Das heißt, im Durchschnitt kaufe ich dann gut die Aktien ein. Und das ist einfach spannend.
Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, generell nochmal so ein bisschen zum Thema Kinder- und Geldanlage zu sprechen. Was kann man dann machen, um sein eigenes Kind relativ schnell oder möglichst schnell auch an das Thema Geldanlage heranzuführen?
Ja, das ist natürlich recht individuell. Also wie wir oder auch Freunde von uns das machen, ist so, dass die Freunde haben schon ältere. Also wir werden damit starten, dass die Kleine natürlich regelmäßig Taschengeld bekommt und damit entsprechend haushalten muss. Und dass sobald das Verständnis da ist, es auch so ist, dass sie, dass wir auch mal über das Depot sprechen und auch über die Titel, die da drin sind. Wenn sie zum Beispiel, kriegt sie jetzt noch nicht, aber irgendwann vielleicht auch mal eine Cola kriegt, zu sagen, hey, wenn wir jetzt eine Cola kaufen, unterstützen wir damit im Zweifel auch ein Wertpapier in deinem Depot mit. So, dass ein gewisses Verständnis dafür auskommt. Und ein Bekannter von mir hat das so gemacht, dass immer zum Geburtstag es einen Betrag von zum Beispiel 200 Euro gab und das Kind sich dann selbst ein Wertpapier aussuchen sollte, dass es dann hineinkauft. Dafür müssen sie natürlich ein gewisses Alter erreicht haben. Aber so hat man dieses Verständnis für die Märkte einfach schon aufgebaut.
Ab welchem Alter des Kindes hat er das gemacht, also dein Bekannter?
war früh, mit 12 hat er schon begonnen.
Na ja, gut. Das ist schon kein Vorschulkind mehr, ist kein Grundschulkind mehr, ist ja dann schon auf der weiterführenden Schule.
Ja gut, dann ist es vielleicht über Disney-Filme und Co., dass man sagt, hey, ne, da ist wieder ein Bezug irgendwie dazu, ist das nicht spannend, dann macht man es vielleicht noch gemeinsam und irgendwann dann war es aber auch, dass das Kind sich alleine damit beschäftigt hat. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass das Kind einfach versteht, was ist Geld, was ist, ne, wie sind selbst ein Gefühl dafür auch bekommt, damit umzugehen einfach.
Was hättest du als Kind gerne schon zum Thema Geldanlage gewusst, was du heute weißt? Gibt's da was?
Ich hätte gerne vor meinem Beginn in der Bank gewusst, wie spannend die Wertpapiermärkte sind und wie sie für einen arbeiten können. Das habe ich erst mit 18 hat das so begonnen. Das ist natürlich noch vergleichsweise früh, es ist ja mal auf hohem Niveau. Aber umso früher man da beginnen kann, wenn man, sag mal, als Kind 20 oder als Jugendliche 20 Euro reinspart, ist das ja schon mal richtig toll. Und da hätte ich das Verständnis gerne ein bisschen früher gehabt. Ansonsten haben meine Eltern das gut gemacht.
Haben deine Eltern mit dir schon frühzeitig auch über Geldanlage oder die Notwendigkeit, das, was man an Geld zur Verfügung hat, in irgendeiner Weise aufzuteilen, zu mehren und so weiter gesprochen?
Aufzuteilen, zu mehren, zu verdienen auch. Also ich komme aus einer Familie mit Selbstständigen, wo dann auch viele Ferienjobs dann dort natürlich waren und Co. Also doch, also Geld erarbeiten und mit Geld umgehen, das habe ich gelernt auf jeden Fall.
Super. Klasse. Sarah, vielen Dank, dass du so bereitwillig auch so ein bisschen Blick in dein Privatleben gegeben hast. Ich finde das ja immer sehr, sehr, sehr spannend oder macht es plastischer, als wenn man so im Allgemeinen über das Thema spricht. Wir haben immer zum Schluss noch eine Frage, die kennst du ja auch schon, du hast ja schon mal schon öfter hier mal beantwortet, aber ich stelle sie dir auch diesmal noch. Was war denn dein Investment des abgelaufenen Monats, dein Top-Investment des abgelaufenen Monats?
Wir haben eine AirTrack-Matte gekauft. Weißt du, was das ist?
Nein.
Das ist so eine aufblasbare Matte, bei der man Turnübungen machen kann. Das ist natürlich eigentlich für die Kleine gedacht, aber ich konnte als Jugendliche mal einen Handstand, das werde ich jetzt mal wieder üben.
Oha.
Und mal gucken, ob ich mich verletze oder schaffen werde.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du kommst demnächst auch noch weiter in meinen Podcast und brichst dir nicht irgendwie die Knochen dabei.
Aber das macht Spaß, sag ich dir, ist gut.
Super, Sarah, vielen Dank, dass du bei mir warst. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen zum Thema Geldanlage für Kinder. Vielleicht eine Idee, wie ihr es bei euren Kindern handhaben könnt oder vielleicht, auch als Erwachsener lernt man ja nicht aus und kann gewisse Regeln von denen, die du jetzt gesagt hast, natürlich auch als Erwachsener noch beherzigen. Das war's für den Moment. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, freue mich schon auf die nächste Ausgabe des Podcastes. Bis dahin, tschüss.
Schön war's wieder, Christoph. Tschüss.